Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dreimal Halbwissen, dem Podcast, bei dem drei Leute mit ein bisschen Halbwissen versuchen, Sinn und Zweck moderner Techniktrends so ein bisschen für sich auseinanderzuhalten.
Hallo Schön, Thomas. Hallo Florian.
Hallo Matthias.
Hört ihr das?
Hört ihr das? Der Sound ist besser. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben ein
Ganz
Setup mit Mikrofon, ein Mikrofon pro Sprecher nach der letzten Folge, die sehr gut angenommen wurde, auch unsere Keynote-Debatte mit unserem Freund Laurent Baudin, wo es ja auch heiß herging, haben wir das Feedback natürlich bekommen. Ah, das ist ja schon echt interessant, was ihr da macht, und das finden wir auch echt gut, ne? Aber der Sound geht echt nicht. Und wir sind da ja auch, wir waren uns dessen bewusst, sind uns dessen bewusst, und jetzt gab es ja so ein kleines Upgrade. Jetzt läuft das Ganze hier über Verstärker und Aufnahmegeräte und mit XLR-Steckern und sowas alles. Und wenn das jetzt am Anfang noch nicht so ganz geil ist, ne, dann sei uns das bitte verziehen, aber wir werden damit sicherlich besser werden. Und demnächst haben wir hier so unser eigenes Studio Radio Hamburg.
Großer Dank ans Beta-Haus dafür.
Ja, vielen Dank. Die stellen das nämlich. Wir haben nämlich nur gesagt, was wir denn so gerne hätten. Und dann also, ist das erschienen tatsächlich.
Genau, also es ist so ein Setup hier fürs Beta-Haus, also das Aufnahmegerät und die Kopfhörer sind Beta-Haus-Kram und wir mieten uns das jetzt sozusagen hier für die Folgen. Das ist sehr, sehr, sehr elegant.
Genau, also wenn ihr das auch mal machen wollt und ihr seid auf der Suche nach Räumen für sowas und auch nach dem Equipment für sowas, dann kommt doch einfach hier ins Hamburger Beta-Haus. Natürlich nicht das Berliner Beta-Haus, nur das Hamburger Beta-Haus. Ja, genau. nur darüber können wir reden. Damit geht's dann auch gleich los. Thomas oder Matthias, fangen wir mal mit Matthias an. Matthias, was hast du denn gemacht, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben?
Gott, oh Gott, oh Gott. Das Letzte, was ich heute tatsächlich gemacht habe, waren News und Termineinträge der letzten 13 Jahre von einer Webseite, die ich glaube 5 oder 6 Redesigns hatte, versucht habe, die zu normalisieren und irgendwie auf eine gemeinsame Basis zu bringen und wieder verwertbar zu machen.
Wow. Sisyphus, ja. Lässt grüßen.
Ja, es ist so, ich meine, ich habe viele der Versionen mit verbrochen, aber
das ist ja immer noch schlimmer.
Ne, das ist eigentlich ganz geil, weil ich glaube, wenn du nicht mehr wüsstest, was damals wo irgendwo liegen würde, dann wäre es halt wirklich eine richtige Sisyphus-Arbeit. Aber man will halt schon irgendwie immer mal wieder duschen gehen, so, weil das ist dann irgendein CMS, was dann irgendein Microsoft Explorer 4, hast du nicht gesehen, Scheiß damit in den Visivik Editor schreibt und du dann einfach da denkst, was zur Hölle, was soll das? So, also damals war es notwendig, heute macht man es einfach nicht mehr und naja, es ist dann jetzt ein großes Gefrickel aus Skripten, was halt irgendwie dann VisiWeg HTML in Markdown transformiert.
Super geiles Stichwort, da muss ich gleich was zu sagen.
Und am Ende des Tages habe ich es jetzt soweit, dass das alles irgendwie funktioniert und dass ich da eine Historie über die letzten 15 Jahre habe. Aber es ist alles nicht geil.
So. Nicht geil.
Also wir haben 15 Jahre irgendwie, sollten wir jetzt denken, wir haben Erfahrung damit und wissen, es müsste ein gelöstes Problem sein, wie man Content vernünftig formatiert und irgendwie speichert, und es ist immer noch scheiße.
Dann kommen jetzt bestimmt Leute in den Kommentaren sagen, ja, das semantische Web. genau. Trademark 2006, Trademark 1998.
Genau, go fuck yourself.
Ja, ah, herrlich. Aber das bringt mich auf eine ganz gute Sache, weil das haben wir früher auch mal, ne? Früh in meiner professionellen Karriere habe ich mich ein paar Mal angemaßt, auch so eine Datenimporte, Exporte zu machen im E-Commerce-Bereich aus einem Shop-System ins nächste Shop-System. Ja, da geht man auch nie wieder zurück. Das macht man einmal und danach denkt man sich, nö, das ist auch schon gut so. Mehr machen wir dazu nicht. Ja, ich habe gar nicht so viel Technisches gemacht. Ich bin jetzt gerade dabei, ich baue gerade so ein bisschen Image-Composition-APIs, wo es darum geht, um Ticketerstellung und so weiter, die sollen benutzt werden in einem Produkt, was wir für einen Kunden bauen. Und sonst habe ich tatsächlich den Großteil mal wieder meiner letzten 3 Wochen tatsächlich damit verbracht, seitenweise DSGVO, ADV, AVVs und Verträge auszufüllen. Das Top-Ding war für einen Kunden 42 DIN A4 Seiten. Nachdem ich herausgefunden habe, dass das der korrekte Vertrag ist, nachdem ich 6 solche Verträge gelesen habe, um zu gucken, was denn am besten auf die tatsächliche Dienstleistung passt. So, und du, Thomas? Du machst auch immer den interessanten Scheiß.
Also hast du auch jeden Tag mindestens 2-mal geduscht und geweint.
Ich habe vor allem es wurde viel mit der Fötusstellung experimentiert und die Selbstmedikamentation kam auch nicht zu kurz. Aber Thomas hat ja die letzten Male auch schon immer die sehr interessanten, hier ist ja hier der Hacker am Tisch.
Das, also, ne, hackermäßig.
Ja, wobei, dazu muss man immer sagen, jedes jedes Mal, wenn wir das machen, dann ist das ein anderes Projekt. Und das Projekt, von dem ich vorher erzählt habe, ist dann nie beendet worden. Ja, also ich war fleißig in verschiedene Richtungen, würde ich mal sagen. Gibt ein Projekt, wo ich vielleicht dann beim nächsten Mal ein bisschen was drüber erzählen werde. Weil das ganz interessant ist, ein bisschen was mit Security und so zu tun hat. Aber diesmal, jetzt gerade ganz aktuell, sitze ich irgendwie so mittendrin, mich komplett von Ruby zu verabschieden. Ich habe ja in den letzten Podcasts des Öfteren gesagt, dass Ruby so die Sprache der Wahl ist. Und dann kam auf einmal Go dazu und das wird dann immer mehr. Und ich habe jetzt gemerkt, dass ich eigentlich nur noch Go mache und Ruby mich auch überhaupt gar nicht mehr reizt. Und deswegen habe ich da alle Entwicklungsumgebungen weggelöscht und sowas alles. Ich bin bei sowas dann immer relativ strikt und vermisse es auch nicht. In dem Zusammenhang versuche ich jetzt so ein paar alte Tools, die ich für mich selber, für den Hausgebrauch in Ruby geschrieben hatte, jetzt auf Go umzubauen. Und eine Sache, die ich früher mit Ruby relativ oft gemacht habe, ist ganz simple Backend, Frontend, Web-Applikation, so ganz simples CRUD-Zeug. Mhm. Und das mache ich jetzt gerade mit Go. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor ich jetzt wieder jQuery auspacke und mir den Hass aller zuziehe, will ich mal gucken, was da so gibt. Und dann habe ich natürlich an unsere fantastischen ehemaligen Podcasts gedacht, wo ja des Öfteren auch mal über Vue.js gesprochen wurde. Und das habe ich mir angeguckt. Da sitze ich gerade drin und bin also begeistert wäre jetzt ein bisschen viel, aber bin da ganz angetan von.
Du bist von Websachen nicht angewidert, sagen wir es so.
Also nicht komplett angewidert. finde das irgendwie so ganz interessant. Also wirklich so diese komplette Umkehr des sehr expliziten, wir nehmen jetzt ein Element und ändern da irgendwas drauf, hin zu, wir haben da diesen State und der beschreibt das dann irgendwie und letztendlich, wenn du irgendwie ein Menü aufmachen willst, änderst du irgendwo einen Boolean-Flag und das macht dann letztendlich in diesem ganzen View-Konstrukt irgendwie, ändert dann alles. Das finde ich irgendwie schön clean. Aber jetzt komme ich zu dem Stichpunkt oder Stichwort, was du eben gesagt hattest, weil ich mache das Ganze komplett ohne irgendeinen Webpack oder ähnliches.
Das ist okay.
Ja.
Kann man machen.
Und tatsächlich ist es ja auch so, dass auf der Vue-Seite gesagt wird, so Leute, die einsteigen, die sollen das erstmal alles ganz easy machen und so. Ja. Und so mache ich das auch. Deswegen habe ich auch nicht irgendwelche .vue-Files und sowas alles, sondern mache das alles mit JavaScript und include das alles schön irgendwie in der Main-HTML und es ist ein bisschen viel. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist das denn eigentlich noch so? Ist denn eigentlich, sind alle Browser immer noch nur ECMAScript 5? Und habe erstaunt festgestellt, dass eigentlich alle Mainstream-Browser inzwischen ECMAScript 6 können. Ja. Und habe mich dann gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Also höchstwahrscheinlich nutzt ihr schon auch Webpack und so, aber transpiliert ihr alles immer noch in ES5 zurück, einfach nur, um auch die letzten 2% Userbase irgendwie abzukratzen? Und plant ihr irgendwann mal das wegzumachen?
Ja, also ich benutze Webpack. Also über.
Was willst du? Du musst das so drehen, dass das quasi, dass dieses runde Ding quasi auf deinen Mund zeigt. Du hast das so ein bisschen unten, du bist ein bisschen zu leise.
So, aber
du ich musst dachte, das guck mal so, dass du da, als wenn du in so? Auf diese Fläche sprichst.
So, ich dachte, ich hätte.
Nee, ein bisschen weiter runter noch.
Runter?
So, genau.
So.
So.
Okay.
Das ist genau drauf. Und dann ein bisschen, wenn du es jetzt noch ein bisschen nach außen klappen kannst, dass es ein bisschen mehr auf die Mitte von deinem Mund geht.
So?
Nee, nach da.
Ey, das ist total kontra.
So, ja, ich weiß.
So?
Ja, so, ich höre ihn jetzt besser.
Ich glaube, ja.
Also so, oder so wie Matthias das hat, weißt du, dass du das so ein bisschen, also das geht bei meinem Kopf auch nicht, bei meiner Kopfgröße, komme ich da nicht so direkt davor, aber das, dass du quasi das so ähnlich, so ein bisschen davor bekommst. Genau so. Ist genau so.
So?
Ja. Okay. Genau, und jetzt theoretisch ein bisschen näher, also deswegen, das wollte ich damit sagen, ja, aber du hattest ja. Das erst soweit, du hast was getrunken und hast du das weggeschoben.
Ja.
Und danach wurdest du immer
ich
leiser.
Ich hätte es wieder hingeschoben, aber habe ich dann nicht.
Nee, ich habe das an deinem Pegel nämlich gesehen. Und du hast das
dann das ist noch, beim Trinken so.
Du hast das dann nochmal weggeschoben, dann wurde es immer geringer, so. Okay.
Ich benutze tatsächlich meine Projekte sind entweder Gulp oder Webpack-Projekte. Also ich transpiliere alles. Einfach bestimmte Sachen, also gerade Imports gehen halt nicht wenn du JavaScript-Code schreibst mit Import, bla bla bla, from.
Das geht ich ehrlich halt gesagt erstaunt, dass das auch sehr verbreitet ist inzwischen in dem Browser.
Genau, aber das, naja, also das ist tatsächlich noch nicht standardmäßig drin. So, also da streiten sie sich ja gerade, beziehungsweise haben ja jetzt ihren Standard und haben Module-Loading und hast du nicht gesehen. Das ist aber noch mehr oder weniger experimentell. Also das ist noch nicht so verbreitet, dass man es jetzt einfach also ohne Probleme einsetzen kann. Insofern transpiliere ich alles, aber das ist auch einfach convenient, weil ich schreibe mein CSS auch in SAS so und dann habe ich halt und einer der größten Komfort-Features oder einer meiner Lieblings-Features bei Vue ist halt auch Single-File-Components. So, das ist halt, wenn man irgendwann an einem Punkt ankommt, wo man dann halt größere Sachen baut, so, dann will man das haben oder will ich das haben, weil es einfach wahnsinnig convenient ist. So, und dann ja, brauchst du halt irgendwie einen.
Aber hat man dann nicht jedes Mal doch wieder so einen Kompilierungsschritt, bevor man dann irgendwie tatsächlich was austesten kann?
Ja, aber den hast du eh. Also das ist ja nämlich das, ich finde das richtig gut, dass die von Vue das sagen, dass man das nicht am Anfang machen muss, weil viele Newbies oder Leute, die halt auch nicht aus der Webentwicklung kommen, glaube ich, sind davon so ein bisschen überfordert, weil das ist schon so eine Sache, wenn du denen sagst, hier musst du transpilieren und Vue, hier Webpack und was du da alles machen kannst und wie das alles funktionieren kann und dann musst du auf der Kommandozeile was laufen lassen die ganze Zeit und dann gibt's ja da auch irgendwelche Barebones-Projekte, damit du dann von da aus starten kannst und die unterscheiden sich ja dann auch da. Aber das Problem ist, dann lernst du quasi eine Toolchain, wenn du eigentlich das Framework lernen willst. Und wenn du aber wenn dein Projekt ein bisschen größer wird und du wirst wahrscheinlich jetzt auch schon bestimmte Sachen haben, die dich nerven an dem, wie das jetzt läuft und die lösen dann halt einfach diese Toolchains. Also das, ja. Wenn du zum Beispiel jetzt hier SAS ist das beste Beispiel, also CSS schreiben, ich kenne niemanden mehr, der tatsächlich CSS schreibt, alle schreiben SAS und das wird dann halt einfach auch, das wird ja auch transpiliert. Und dieser Compile-Schritt nachher im Endeffekt ist gar nicht so stark da, weil du meistens in den Projekten hast du dann über Webpack eine Toolchain und Webpack macht einfach die ganze Zeit einen Hot Reload und macht einen File-Watcher auf deine Sachen und wenn was zu transpilieren ist oder zu machen ist, dann macht er das, schmeißt das in ein anderes Verzeichnis, so in sein Dist-Verzeichnis meistens ja irgendwie oder App oder wie das einige Leute nennen und dann geht das halt von selber. Das heißt, wenn du es einmal konfiguriert hast, geht das. So, und dann willst du das auch nicht mehr missen irgendwie. Also ich meine, Vue.js ist da jetzt noch ein bisschen anders, aber zum Beispiel früher bei einigen Sachen war das dann immer diese Sachen, so gab es keinen Hot Reload und dafür brauchtest du dann ein Tool und wie funktioniert das eigentlich alles? Und dann hast du da schon ganz schön große Dinge aufgebaut. Aber daran gewöhnt man sich natürlich auch und dann findet man das echt gut.
Also man muss auch dazu sagen, gerade Vue.js ist da wahnsinnig, wahnsinnig gut drin. Also deren CLI-Projekte oder deren CLI-Templates, ja, die sind sehr, sehr, sehr gut. Und da ist, also EvanVue hat, glaube ich, gerade CLI 3.0 released.
Ja, super fancy mit einer Homepage. Also du kannst quasi auf dem Localhost, kannst du dir eine Vue-App starten, die guckt sich an, wie der Stand deiner Vue-CLI-Sachen ist, wie viel RAM das gerade verbraucht, ja, wie lange die Compilation gebraucht.
Weil das ist in der Go-Welt echt der totale Standard, ne? Also dass halt nahezu jede App auch irgendwo noch einen Local-Server laufen lässt, wo du dir dann irgendwelche Metriken angucken kannst.
Genau, das hast du dabei meistens nicht. Das ist meistens alles in der CLI.
Genau, und das macht Vue schon wahnsinnig gut. So. Also das so der nächste Schritt, wenn du irgendwann mal sagst, okay, jetzt will ich mal den ganzen Schmodder mithaben. Wenn du dann halt irgendwie sagst, okay, Vue CLI, Init, bla bla bla, Template, was auch immer, das ist schon wahnsinnig komfortabel. Das ist auch, dann, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigt hast, dann sagst du halt, okay, jetzt den Gewinn nehme ich mit und du musst dich im Prinzip auch nicht groß ums Environment kümmern. Also ich habe, glaube ich, noch, ich habe 4 oder 5 Mal eventuell irgendwas wo in irgendeinem Webpack-File angefasst, weil ich es nie brauchte. So, es war immer vom Default her schon relativ weit fertig konfiguriert, so dass man es wirklich benutzen konnte.
Und wenn du dann halt größere Sachen hast, da kommt es dann. Also dann musst du hier Images crunchen und dann vielleicht bundeln, also JS bundeln oder nicht. Das ist ja auch immer so eine Sache des State of the Art, was man gerade macht. Eine ganze Zeit lang hat man nicht gebundelt, dann hat man ganz viel gebundelt und gezippt und jetzt bundelst du schon wieder fast nicht mehr. Und CDNify und was da alles für und uglifies dein Code und mängelst und das.
Jetzt hier mit Split, was auch immer, wie heißt es denn? Für Route, je nach Route hast du dann ein eigenes Bundle und so weiter.
Genau.
Das ist schon, also das kommt dann out of the box, kommt dann mit und bietet dir halt einfach diese convenient Features und das tut nicht weh. Also das ist, wenn man dann das Framework irgendwie kennt und
sich. Ich glaube, der erste Schritt, der tut schon weh, aber danach tut's halt nicht mehr weh, ne? Wenn man es dann einmal am Laufen hat. Also für mich ist das Frontend halt das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Für mich ist das so, das ist tatsächlich ein Afterthought. Also ich muss halt, ich mache überhaupt gar nichts mit CSS. Ne? Letztendlich habe ich ein CSS-Framework, das nehme ich so, wie es ist und ändere überhaupt nichts dran. Und ich muss keinen einzigen CSS-File anfassen, dann macht das für mich überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwie eine SAS-Kompilierungssache oder sowas reinzupacken.
Richtig, total.
Das, was ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt so für dieses wirklich total simple Zeug, was ich mache, was sich natürlich nicht mit einer großen App vergleichen lässt, das Einzige, was mich da wirklich stört, ist, dass ich so wahnsinnig viele Includes da in das Main-HTML packen muss. Das ist eigentlich alles. Da hätte ich wirklich gerne Module und Import und irgendwie sowas in der Art, aber ich weiß nicht, ob es das für mich irgendwie so wert ist. Tatsächlich.
Ja, bei der Main, das ist immer die Frage. Also du wirst es ja auch nicht, und das ist ja auch das mit dem Transpilen. Du hast ja nicht, deine Target Audience bist ja du.
Genau.
Oder vielleicht zwei Leute, denen du das mal zeigen musst oder sowas alles. Aber dann kannst du auch auf das Transpilen verzichten und auf die ganzen Quirks. Aber bei uns ist das auch schon so, bei einigen Projekten echt gewachsen. Und da müssen wir manchmal Sachen machen. Und dann werden da noch irgendwelche CSS-Hacks reingebaut oder irgendwelche Custom-Media-Query-Sachen oder Polyfills oder sowas alles an einigen Stellen. Weil die Realität ist halt so, also eigentlich, ja, eigentlich läuft das so. Aber dann kommt irgendwie so einer dieser exotischen, also einer dieser exotischen Mac-User um die Ecke, der fährt halt noch auf 10.4. oder sowas, oder auf 10.6. Und dann haben die halt einen alten Safari, weil die haben Updates einfach aus. So, dann haben die einen alten Safari und alte Safaris sind halt auch nicht so gut gewesen. Oder dann gibt's noch mal so eine Internet Explorer Geschichte. Also ich meine, es gibt so eine schöne CSS Grid Geschichte bei Internet Explorer. der heißt jetzt ja Edge und dann gibt's ja Internet Explorer 11 und 11 ist ja quasi alles andere und der hat ja Kompatibilitätslayer für alles andere. So, Internet Explorer 11 behauptet zum Beispiel bei CSS Grid, kann ich alles, kann er aber nicht.
Doch, auf alten Syntax.
Ja, auf alten Syntax, ja. Was ja Quatsch ist, weil das war ja zu dem Zeit noch gar kein Standard. Also das war ja alles super im Flux und die sagen einfach, ja, wir können das, aber alter Syntax und dann musst du das halt irgendwie einfügen und dann musst du halt irgendwie dir Sachen einbauen und sowas alles und das wird dann wichtig, weil du dann halt natürlich schon, wenn das irgendwie public ist oder wenn das eine Auftragsarbeit ist für einen Kunden, der halt eine große Klientel hat und sowas heißt, dann wird das wichtig. Ich habe mal eine Geschichte gehört von jemandem, die haben quasi die haben die Webseite relaunched mit so einem Tool und einem Konfigurator und dann haben sie nicht IE8 kompatibel bekommen, sondern hat die Business Unit einmal durchgerechnet, IE8 User machen aber im Jahr noch 1,5 Millionen Euro Umsatz oder so. So, ja, jetzt gibt's jetzt hier zwei Leute, die kümmern sich die ganze Zeit darum, dass das mit IE8 noch funktioniert. So, weil es einfach Sinn macht. In dem Sinne. Aber das ist ja bei dir überhaupt nicht so. Du kannst ja auch, also außer deine Imports so das größte
Problem. Aber ist da nicht die Frage, also ich kann es alles total nachvollziehen, wenn halt wirklich irgendwie so dieser Longtail total wichtig ist, dann, klar, dann transpiliert man auf das Kleinste, was möglich ist, irgendwie runter, damit man so viele Leute mitnimmt wie möglich. Aber letztendlich frage ich mich dann, wenn das so läuft, wo ist dann eigentlich die Motivation für die Browserhersteller auf neueste Standards umzusteigen? Warum sagt man dann nicht einfach irgendwie so, gut, das ist jetzt ES5, das war's und jeder, der irgendwie was anderes machen will, der soll halt irgendwie, also wir fügen noch neue APIs dazu oder irgendwie sowas in der Art, aber die Sprache bleibt jetzt mal so und alle transpilieren da irgendwie rein. Also ich meine, wofür ist da ES6, manche Browser unterstützen irgendwelche, was weiß ich, ES 2016 Plus oder irgendwie sowas in der Art, wenn letztendlich das nie wirklich einer benutzt, weil alle sowieso am Transpilieren sind.
Naja, also es ist ja schon das Ziel, dass irgendwann die Leute nicht mehr transpilieren müssen. So.
Was wäre für euch der Prozentsatz der User von euch,
also
der Threshold dafür?
Ich transpiliere für die Projekte, die ich im Moment mache, nicht. Weil ich das, meistens habe ich die Nutzer unter Kontrolle, wo ich dann sage, so, okay, whatever. So, und die 5% oder die 2%, die dann irgendwie da draußen sind, die kriegen eine Fehlermeldung entgegengeworfen, so.
Also wenn du sagst, du transpilierst nicht, dann nimmst du trotzdem eher 6, oder?
Also ich transpiliere, aber also jetzt nicht, also ich mache keine Backward Compatibility zu IE8
okay,
oder
gut.
So, ne?
Okay.
So, das Ding ist, wenn du, der große Vorteil, so, oder bestimmte Babel-Option. Du kannst halt irgendwann sagen, so, okay, pass auf, transpilier bestimmte Dinge nicht mehr. So, dass er dass er zum Beispiel const oder let von per Default kennt. Das
Error Syntax.
Genau, so, dann bist du halt irgendwann, also transpilieren kommt ja mit Kosten. So, ne, also dadurch, dass du wenn du transpilierst, dann ist halt irgendwie ein Const-Statement kostet halt, weil du das in irgendeinen größeren Code, der das halt emuliert. übersetzt. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann mit den Flex sagen kann, irgendwann so, okay, das transpiliere nicht mehr, das nicht mehr, so nimm die nativen Promises oder was auch immer, gewinnst du halt irgendwann an Performance. So. Das heißt, es ist halt schon in dem Moment, wo man sagt, okay, die 5% kann ich jetzt ignorieren, kannst du es halt so konfigurieren, dass du bestimmte Optimierungen machst und dann einfach auch an Performance gewinnst.
Ich glaube aber auch bei vielen ist es einfach so eine gewachsene Geschichte. Das ist da einfach mit in dieser Build-Chain und das Ding ist natürlich, das ist wie früher auch beim Make oder CMake oder so, ne? Diese Build-Chain anfassen will ja auch nicht wirklich jemand. Das will ja keiner machen und dann geht das mal kaputt und dann, ich weiß auch, aus meiner Zeit, als ich viel C++ gemacht habe, dann mit CMake und so weiter, da war das dann schon manchmal so, wenn du da eine Sache geändert hast, dann führte das eventuell zu irgendwelchen arkanen Fehlern, weil das ein System war, was über 10 Jahre gewachsen war und da wurde dann irgendwelche Shell-Skripte noch mit reingeschmissen und Return-Codes davon genommen. Und das ist bei einigen Sachen, also jetzt bei Webpack nicht so viel, aber wenn man noch so eine Gulp- oder Grunt-Infrastruktur hat oder selbstgeschriebene NPM-Skripte oder so, das was ja auch gibt, da gibt's natürlich schon viel arkanes Wissen und dann gibt's einige Leute vielleicht, oder in einigen Firmen ist es so, dass die Leute gar nicht mehr da sind und dann wird einfach transpiliert, weil sich keiner darüber Gedanken macht, weil Stand jetzt geht ja auch nichts dadurch kaputt. Sieht ja nur anders aus und wirkt sich eventuell auf die Performance aus und so, klar, aber da fällt eine funktionsfähige Web-App raus. So, und das kann man dann auch so benutzen.
Ich finde es, glaube ich, deswegen, also ich will das Thema auch gar nicht kaputt reiten, aber ich finde es vielleicht deswegen so erstaunlich. Ich meine, das letzte Mal, dass ich ein bisschen mehr gemacht habe, webmäßig irgendwie aus einer Not heraus, das ist jetzt, keine Ahnung, 5 Jahre her, 4, 5 Jahre her oder so. Und da hatte ich das Gefühl, haben wir ja hier in dem Podcast auch schon drüber gesprochen, da sah das alles noch ganz anders aus. Da gab es Vue in dem Sinne noch gar nicht oder keiner hat es benutzt oder was auch immer. Und jQuery war irgendwie immer noch so das Ding, wo man vielleicht noch ein paar Jahre mehr her, aber jQuery war so das Ding. Und ich habe das Gefühl, es ändert sich ja sowieso alles so schnell. Und dann ist es für mich so erstaunlich, dass man aber dann trotzdem sich doch so schnell auch mit den neuen Tools wieder irgendwas zusammenbaut, was dann halt, was du sagst, irgendwie so die nächsten 10 Jahre irgendwie so vor sich hinläuft oder irgendwie sowas in der Art, weil die Leute dann unter Umständen schon wieder aus der Firma raus sind. Also ich meine, es ist so viel Wechsel in dem Bereich. Ja. Da würde ich irgendwie, eine natürliche Erwartungshaltung wäre zu sagen, man passt sich schneller den Gegebenheiten an.
Ja, aber also die Realität ist, dass man das gar nicht so unbedingt tut. Also, genau, also weil, ne, das es gibt kein Motiv dazu. Also das ist ja schon
das
so.
Ist mein Punkt.
Ich sag das ja immer so flapsig, wenn jetzt jemand entscheidet, so, oh, wir müssen jetzt hier neue React-Version ist draußen und die bricht irgendwas Major und jetzt müssen wir einen riesen Rewrite machen und so, das sind dann meistens auch Organisationen, die irgendwie entweder ihre Entwickler beschäftigen müssen oder die echt Probleme haben, die ich so noch nie mitbekommen habe, weil das natürlich schon auch immer ein mega, mega Commitment ist und so. Und es gibt da zum Beispiel jetzt Vue und sowas alles, Angular, React und so, eine ganze Zeit lang haben alle Single-Page-Applications gebaut. So. So, und heute ist wieder, aber wenn du heute das machst, eigentlich willst du Server-Side-Rendering haben und dann willst du dann da Vue-Module oder React-Module mit injecten und sowas alles, um dann da die Funktionalität mit reinzubauen. Und das wird sich demnächst wieder ändern, dann gibt's wieder Single-Page-Applications, und hast du nicht gesehen. Aber wir haben zum Beispiel auch noch Single-Page-Applications im Betrieb. So, und für uns macht das dann auch nicht unbedingt Sinn, die jetzt umzubauen und jetzt zu sagen so, ey, nee, das machen wir jetzt alles als Server-Side-Rendering. Und das ist so das Ding, ne? Also du bleibst dabei und dann, ich glaube, das ist auch so das Ding, wenn du nicht aus dieser Webentwicklung kommst, es gibt so ein paar Leute, die können das irgendwie, aus irgendeinem Grund schaffen sie es magischerweise, immer vorne mit dabei zu sein, immer den neuesten Kram zu machen und immer das zu machen. Ich weiß nicht, wie sie es tun, falls das einer tut und weiß und sowas, bitte gerne mal sagen. Und
teilweise sind die extra angestellt.
Genau.
Also die Google Developer Advocates, die machen nichts anderes. Die sind dafür da, das zu tun und das irgendwie zu erklären und zu zeigen und damit zu experimentieren.
Genau, aber alle anderen Leute benutzen halt das, was sie haben und machen das dann halt auch so weiter und
aber ich glaube, das ist auch ein natürlicher Prozess, weil ich meine, einer der Proposals, die ich jetzt zuletzt gesehen hatte, wo ich auch die Hände in die Luft geworfen habe, gesagt, so bitte, danke, war halt Lazy Loading, so für Images, direkt am HTML-Attribut, dass du halt sagen kannst, so ja, bitte, dieses Bild Lazy Loading, so, weil in jedem,
also in dem Fall Lazy Loading heißt erst, wenn es in View kommt, wird's
genau, geladen oder kurz davor, so, ja. Ne? Weil in jedem Projekt oder vor jedem Projekt ist eins der Standarddinge, die du googelst, Current State of Lazy Loading Solution, so, ne, weil auch das hat so eine krasse Evolution, weil es irgendwann halt dieses Feature war, warum müssen wir alles laden, warum, dann gibt's ja dann die Berechnung zum Beispiel, was kostet irgendwie ein JPEG in Indien, so, wo es dann halt wirklich in den Dollarbereich geht, wo du halt denkst, so, okay, was halt dann auch wirklich relevant ist, so, und dieser Demand, der dann entsteht, sozusagen, der geht ja dann irgendwann in den Standard. Das, was wir heute als Query Selector haben, im normalen DOM-Standard, ist ja auch die API, die von jQuery kam. So. Und das, was Vue, React oder was auch immer macht, das ist jetzt nicht so weit weg von diesem Gedanken, wir wollen Web Components. Ne? Also ich würde heute immer noch sagen, so, benutz React, benutz Vue, benutz was auch immer, was dir gerade einfällt. Aber am Ende, 5 Jahre weiter, gibt es kein Vue mehr, gibt es kein React mehr, gibt es kein was auch immer mehr, sondern es ist wahrscheinlich, the good parts sind hoffentlich in den HTML-Standard, JavaScript-Standard, CSS-Standard gewandert, CSS-Variablen, was auch immer. Und verlass dich darauf, was halt da ist. So. Und im Idealfall ist das natürlich Evolution der Plattform. So. Die Frameworks sind Spielwiesen, wenn du so willst.
Also lange Rede, kurzer Sinn für mich. Also erstmal danke für eure Einschätzung zu der Situation. Das finde ich auf jeden Fall, da lerne ich was durch. Aber für mich muss ich sagen, ich bin an die Sache rangegangen und habe gedacht, boah, ich mache sowas ganz Simples und ist Vue.js nicht da total überdimensioniert für? Und da kann ich sagen, nee, finde ich gar nicht. Also ich fand jetzt das nicht sonderlich schwer, das zu lernen. Ja. Das ist super gut dokumentiert. Ich finde, da gab es bis jetzt keine Überraschungen, die mich total irgendwie aus dem Konzept gehauen haben. Und tatsächlich, selbst wenn man kein Webpack und all den ganzen Krams macht, war die Integration jetzt super straightforward. Und ich glaube, selbst bei meinem, also ich würde das, was ich mache, nicht mal Single-Page-App nennen, obwohl es nur eine Seite ist, aber es ist nicht mal eine App. Also es ist irgendwie was total Simples. Aber selbst da sehe ich schon Vorteile, das in Komponenten aufzuteilen, auch wenn das nicht in so .view Files liegt und so. Also alleine die Sachen so zu kapseln, finde ich schon total gut. Insoweit Daumen hoch.
Es gibt einen schönen Artikel von Sarah Drasner, ich glaube Drasner heißt sie, wo sie beschreibt Vue.js from a perspective of Vue.js as a jQuery developer. So, wo sie halt genau das, ne, wo jQuery war halt sehr, sehr losgelöst, sehr, sehr, ich mach mal das mit jQuery, kann das aber auch so machen. Und das ist auch so ein schöner, ja, Artikel, wo man halt sagt, okay, Vue kann halt irgendwie Single-Page-Application, aber auch irgendwie als jQuery-Ersatz dienen, so. Das ist ganz schön.
Und das ist tatsächlich für mich gerade auch so ein bisschen, ne, und das, ich habe irgendwie gedacht, so, nachher integriere ich Vue.js und dann brauche ich trotzdem noch jQuery, damit irgendwie so die Sachen funktionieren, die ich machen will. Mhm. Und ist gar nicht der Fall. Also finde ich richtig, finde ich angenehm. Fühlt sich gut an.
Ja. Ist auch. Was mich dazu jetzt noch interessieren würde bei dir, du baust die dann als Frontend für eine REST-API, die du über Go zur Verfügung stellst. Mhm. Wie ist da der Stand gerade? Weil das Letzte, was ich davon mal gehört habe, ist, Leute gesagt haben, ja, kann man so machen, gibt's auch Sachen für, ist aber irgendwie nicht so richtig geil.
Also ich meine, letztendlich ist das einer der Punkte für Go, ne? Also ich meine, wenn ich das jetzt vergleiche mit den mit diesen ganzen Sachen, die ich vorher in Ruby gemacht habe, da war immer das Problem, wie deployst du den ganzen Krams. Mhm. Da war immer irgendwie so, okay, in Ruby machst du eigentlich nur deine API und die ganzen Static Files, JavaScript, all diese ganzen Sachen, die hast du wieder woanders, da musst du ein Nginx davor knallen, mhm, irgendwie, um das alles so zu verteilen. Das Setup war um einiges größer. Und jetzt in Go ist das super simpel. Also es sind alles Standard-Bibliothekssachen. Also ich meine, da gibt es dann natürlich jeweils bessere Varianten dann nochmal als Libraries, die du dazu holen kannst. Also ein Klassiker ist diese Routing-Funktionalität, die man dann inzwischen eigentlich immer mit diesem Gorilla Max macht auf Go. Und letztendlich habe ich meine Go-Binary und genau in demselben Verzeichnis, wo die Go-Binary ist ein Public-Folder. Ich starte die Go-Binary, da ist der komplette Server drin, da ist alles drum und dran. Alles, was er nicht kennt, was der Router nicht verarbeitet, wird in so einem Catch-All nachher in den Public-Folder rausgelesen. Das ist super high-performant. Letztendlich in Production macht es immer noch Sinn, einen Nginx davor zu knallen. Aber ich wüsste jetzt nicht,
okay,
warum man sich darüber beklagen sollte. Also es ist eine richtig runde Sache letztendlich sogar. Du kannst, bei Go gibt's auch diese ganzen Sachen, virtuelle Filesysteme und so, du kannst letztendlich den ganzen Public Folder auch in das Binary linken, hast dann ein Binary, wo alles dabei ist. Und das ist ganz gut, also.
Stichwort Go. Es gab eine neue Version.
Nee, es gibt eine neue Version am 23. April, August.
So ein bisschen hin.
Ups. Nee, am 23. August kommt Go 1.11 raus und die Community, die fiebert, weil da zwei große Sachen drin sind. Also einmal ist ein Backend, ein Kompilierungs-Backend WebAssembly.
Okay.
Oha, das ist ganz interessant. das ist ja, inzwischen gibt's ja eigentlich keine Sprache mehr, die nicht irgendwie auf Umwegen WebAssembly machen kann. Und Go, da gab's auch verschiedene andere Initiativen vorher, um dann mit WebAssembly irgendwie, also auf WebAssembly zu landen. Aber jetzt wird's native unterstützt. Und die Leute, die da schon mit der Beta rumgespielt haben, sagen auch, das ist echt wirklich richtig gut. Und das andere ist, das ist eine Sache, die mir total aufgefallen ist, als ich aus der Ruby-Welt kam, wo halt dieser Packet Manager Gem so der de facto Standard ist oder der Standard, und ich meine, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, im Java-Bereich ist das halt NPM oder
JavaScript.
Wie
kriegen wir wütende E-Mails.
Was habe ich gerade gesagt?
Java.
Entschuldigung. Oh, das müssen wir cutten.
Wie so ein Recruiter
JavaScript.
Hier. Wie so ein Recruiter hier.
Das ist ja wir total der fundamentale Fehler. Wie konnte mir das denn passieren? JavaScript, NPM und andere. Und bei Go, da gab's immer nichts wirklich. Und dann hat Go ja noch so ein paar andere Probleme oder Eigenarten, sag ich einfach mal, dass du halt immer diesen Go-Path haben musst und nur in diesem Go-Path kannst du irgendwie deine Sachen installieren. Und das wird sich alles mit 1.11 ändern. Da gibt's was, das nennt sich Modules, und das unterstützt einmal alles, also deine ganze Entwicklung losgelöst von Go-Path zu machen und halt Versionskontrolle deiner Packages, das Ganze, die ganze Package-Verwaltung, alles drum und dran ist jetzt eingebaut nativ. Und da bin ich mal gespannt, wie sich, also es wird sich sicherlich super schnell durchsetzen und das wird einiges vereinfachen. Da gibt es dann schöne Release-Partys.
Also hören wir dann im August bei dir oben die Korken knallen.
Am 23. da wird gefeiert.
Wie ist das genau bei Go so grundsätzlich, die Migrationspfade da? Also machen die öfter mal Sachen kaputt? Ist ja Breaking Changes oder so, oder kann man einfach, weil das war ja auch bei Ruby das große Problem ja immer so, dass da, das gibt ja heute noch Leute, die sind auf Ruby 2.3 oder sowas, alles in so komischen LTS-Sachen. Ja,
oder
die man,
1.9
ja, sogar noch. Genau, da gibt's ja eine deutsche Firma, die machen eine LTS-Variante für alles, auch für 3.0 und so, gegen ordentlich Geld, und die fixen dann immer noch Bugs, die dann da reinkommen und sowas alles. Ist das jetzt, ich meine, ist natürlich was anderes, weil, also bei Rails war es ja nicht bei Ruby, also nicht bei der Sprache, aber weil die ja schon noch so ein bisschen im Flux sind. Also ich sehe das immer so ein bisschen im Vergleich zu Swift, auch wenn das ja nicht genau das gleiche Ziel hat, aber Swift wirft ja schon mal gerne noch mal Sachen über Bord und lässt alles liegen, was so vorher galt. Ist das bei Go auch so?
Also ganz kurz zu Swift, das war ja eine Zeit lang so, aber jetzt haben sie sich ja für die neuen Versionen, haben sie gesagt, nein, es muss absolut backward compatible sein. Und das war bei Go eigentlich in der Version 1 von Anfang an. Also es gibt in dem Sinne keine Breaking Changes. Mhm. Und ich kenne nicht mal irgendwelche Geschichten. Ich hatte tatsächlich damals, als ich mich für Go entschieden habe, sehr in die Richtung auch gesucht, auch durch die Erfahrung, die ich in Ruby hatte, ob es denn irgendwie so diese Horrorgeschichten gibt, neue Version kommt raus, nichts läuft mehr, oder man muss irgendwie alles nochmal irgendwie mit neuen Library-Versionen irgendwie neu kompilieren. Alles nicht der Fall. Also ich glaube, das war auch ein Grund, warum zum Beispiel, wir haben ja vor ein paar Folgen mal über AWS gesprochen und Lambda-Funktionen auch mit Go, und dass Go halt bis zur aktuellsten Version unterstützt wird, während zum Beispiel Node und sowas alles, das braucht ja immer eine ganze Zeit lang, bis das tatsächlich unterstützt wird in diesen ganzen Lambda-Funktionen. Aber Go ist binär-kompatibel zurück zur Version 1.0. Also und das ist denen total wichtig.
Und irgendwo schreit jetzt ein Python-Entwickler auf und portiert immer noch von 2.6 auf 3.
Was für eine.
Das war auch.
Also, das ist wirklich
krass. Da würde ich, dafür müssen wir mal jemanden reinholen, der wirklich Python-Experte ist, weil das hätte ich gerne mal erklärt. Weil ich habe das ja auch nicht, ich kann so ein bisschen Python, aber das habe ich nur so von außen gesehen, aber gefühlt geht das auch schon 10 Jahre.
Er hat der Guido ja jetzt Zeit, ne?
Jetzt, ja, der ist jetzt ja nicht mehr Diktator. Er ist jetzt zurückgetreten vor einiger Zeit, ja.
Ja.
Dann können wir den mal einladen.
den Guido. Ja, und ich finde es deswegen
so. Er hat bestimmt Bock dann darüber zu reden, wenn er aus genau den Gründen sein Diktat abgegeben hat.
Ich finde es deswegen so spaßig, weil das ja wohl sehr eskaliert ist über dieses eine, diese eine Spec, die sie hatten, dieses PPP, wo man irgendwie, wie war das, deklarieren und definieren gleichzeitig. Diesen Doppelpunkt-Gleich-Operator, den sie irgendwie machen wollten, und der ist halt bei Go total omnipräsent, und deswegen fand ich das immer sehr interessant, als ich das durchgelesen habe, vor allem die Kommentare dafür und dagegen und so, das ging ja über Monate, und wegen so einem Mist dann irgendwie so sich an die Gurgel zu springen, dass nachher der Chef des Ganzen irgendwie sagt, so, ich bin raus hier, das finde ich schon irgendwie krass, also ich meine, nichts ist monokausal, gibt immer ganz viele Gründe, aber das hat er ja selber dann auch gesagt, dass das einfach zu viel für ihn war.
Irgendwann ist das, glaube ich, auch immer mal gut. Also der hat ja schon echt viel seiner Lebenszeit da reingesteckt und sowas alles. Und dann, also auch wenn man da wirklich, wirklich, wirklich hintersteckt und wenn das ein wirklich, wirklich wichtiges Projekt ist und sowas alles, sagt man dann wahrscheinlich auch irgendwann, pass mal auf, mit meiner Zeit hier auf diesem kleinen blauen Fleck, na, da kann ich auch noch andere Sachen machen.
Mein Prof sagt immer so schön, mit älter werden, mit dem älter werden wird man mit der Lebenszeit auch geiziger.
Ich glaube, dass das total hilfreich ist, wenn ein Projekt ganz am Anfang so jemanden hat, der einfach irgendwie so die personifizierte, also das personifizierte Softwareprodukt ist. Aber irgendwann, glaube ich, ist es ganz gut, dann auch mal loslassen zu können.
Ja. Und das ist aber auch nicht einfach. Ich meine, Ownership abgeben, beziehungsweise dass irgend so ein Softwareprojekt, dass es das Kind von jemand anderes wird und dann Nachfolger zu finden, und das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Also das hatte ich immer, wenn ich Projekte übergeben habe, habe ich bis heute noch keine wirklich coole Lösung gesehen oder gelesen, wo man sagen könnte, so, okay, das ist immer glatt gelaufen oder das ist so perfekt gelaufen, wie ich es mir gerne gewünscht hätte.
Schönen Gruß an dieser Stelle an OpenPSD. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und bei OpenBSD Security wird da ja groß geschrieben und da ist ja schon wieder einiges passiert. Intel ist schon wieder auseinandergeflogen, Thomas.
Aber das war ja unsere Vorhersage. Es wird nicht der letzte.
Wird nicht der letzte sein. Was denn jetzt gerade passiert? Ich habe das ja nur so. Ich habe hier jetzt mal das Halbwissen.
Ich habe auch nicht viel mehr als das. Das ist ja auch alles dreimal ganz frisch. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber,
das ist heute oder gestern?
Gestern.
Gestern. Kam Foreshadow.
Ganz genau. So. Also letztendlich wirklich in exakt demselben Bereich wie jetzt habe ich schon den Namen wieder vergessen, wie hieß es denn? Spectre. Und also letztendlich wieder spekulative cool. Ausführungen und bei Foreshadow ist es so, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, das dauert ja tatsächlich auch immer, bis dieses Wissen dann halt tatsächlich so komplett sich in der Community dann irgendwie, bis das also durchgetropft ist. Bei Foreshadow ist es so, es geht um mal wieder um Caches, um den Level 1 Cache in dem Fall. Und da ist so, dass letztendlich wird ja permanent dann werden Cache-Lines in dem Cache rein und rausgelesen, je nachdem, was halt gerade irgendwie wichtig ist. Und damit das schnell passiert, wird auch das Reinladen in den Cache teilweise spekulativ gemacht. Das halt gesagt wird, was weiß ich, wenn der irgendwie dir ganz viel Speicher reinliest, dann sequenziell reinliest, dass dann der Prozessor sagt, ja, okay, der hat jetzt irgendwie Cache-Line 5, 6, 7 und 8 reingeladen, dann macht es unter Umständen Sinn, schon mal 9 und 10 spekulativ mit reinzuladen. Und dann wird dann halt im Laufe der Zeit wird geguckt, war das die richtige Wahl? Und wenn nicht, dann wird das alles verworfen. Und das Verwerfen dieser Cache-Line ist wohl keine atomare Operation. Also das heißt, in dem Moment, wo sich die CPU entscheidet, das zu verwerfen, bis zu dem Moment, wo es wirklich weg ist, ist ein kleines Zeitfenster, in dem andere Prozesse das auch auslesen können. Und damit kannst du natürlich einfach auf alles zugreifen. Ja, ne? Also ja. Und du kannst es letztendlich auch steuern. Du kannst natürlich einfach auch dadurch sagen, hey, hier, ich gaukel jetzt dem Prozessor mal ein bestimmtes Muster vor, wie Caches gefüllt werden, und kann damit dann sagen, hier, lad mal spekulativ auch den und den rein und nutzt dann dieses kleine Zeitfenster aus. Und das ist natürlich vor allem ganz schlimm im Cloud-Bereich, wie ja schon auch bei Spectre, weil halt da einfach viele verschiedene virtuelle Maschinen auf derselben im selben physikalischen Speicher leben und eine virtuelle Maschine kann dann auf einmal den Speicher der anderen virtuellen Maschine auslesen mit allen Secret Keys und Pipapo. Ich sag das jetzt alles so, und eine Information, die sich ja im Laufe der Zeit jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen rausbilden muss, ist, wie einfach ist das tatsächlich auszunutzen? Die Theorie ist jetzt inzwischen klar, aber gibt es tatsächlich praktische Exploits? Wie genau kann man das eigentlich alles kontrollieren? Das wird sich erst im Laufe der nächsten Zeit zeigen. Aber eine Gegenmaßnahme, die Gegenmaßnahmen sind tatsächlich sehr Use-Case-abhängig. Und im schlimmsten Fall, und das ist unter Umständen genau in diesem Cloud-Bereich, müssen Hyperthreads abgeschaltet werden, was natürlich ein extremer Performance-Einbruch ist. Also teilweise kannst du dann die Performance einfach mal auf die Hälfte oder ein Viertel runtercutten. Und das ist natürlich total ätzend. Und deswegen, Intel hat es nicht leicht dieses Jahr, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist mir nicht bekannt, dass das auf AMD der Fall ist. Und AMD hat ja jetzt auch gerade mit dem Threadripper ein richtiges, gutes Pferd im Stall. Also muss man mal gucken, ob sich da dann unter Umständen echt das Blatt so dreht, was CPUs angeht.
Ich meine, aber was mir vorhin dazu eingefallen ist, ist egal wie, also auch wenn das jetzt noch theoretische Angriffe sind, bis daraus dann praktikable und realistische Angriffe werden, brauchst halt einfach ein paar Jahre. Das war ja mit Rowhammer genauso, bis sie irgendwann mal Rowhammer JS vorgestellt haben, gesagt haben, so, wir können es jetzt auch mit JavaScript, wo dann alle gesagt haben, so, okay, jetzt wird's scheiße. So, ne?
Also ich bin mir total sicher, dass irgendwann werden die Exploits einfach super gut. Da bin ich mir total sicher. Und es gibt ja jetzt auch schon Proof of Concepts, die einfach sagen, so hier, guck, das haben wir aus dem Cache rausgelesen. Das ist eindeutig aus einem anderen Prozess. Aber inwieweit man jetzt zum Beispiel der CPU dann diese Muster vorgaukeln kann, dass man ganz explizit bestimmte Sachen rauslesen kann, das wird ein bisschen dauern.
Genau. Es wird dauern. Es zeigt halt, aber das Ding ist, es zeigt halt einfach das grundlegende architektonische Problem, was die CPUs heute haben. So. Und wo wir noch keinen Weg haben, wie wir davon wegmigrieren
können. Ich würde noch nicht mal sagen CPUs. Ich würde sagen, das Gesamtsystem ist so komplex mittlerweile und so parallel auch, dass du da gar nicht mehr, also ich glaube auch, es wird dieser Punkt nicht mehr kommen, wo das nicht gibt. Definitiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, also es ist ja auch so, dann sagen jetzt Leute so, vielleicht wo du sagst, ja, dann hat das AMD vielleicht nicht, sondern sagen andere Leute so, ja, ARM auch nicht, hahaha, und dann macht Apple einfach, die machen ihre eigenen CPUs und dann ist das alles ganz sicher. Das ist aber auch wieder so eine Sache, das muss halt nur weit genug verbreitet sein, dass Leute darauf gucken wollen. Das war ja wie früher mit macOS, das war ja auch sicher, bis mehr als 200 Leute so einen Laptop hatten. Und da war das auf einmal auch gar nicht mehr so gut.
Ich weiß nicht, wovon du redest, das ist immer noch top sicher, das Ganze.
Und im Endeffekt ist es so, ich glaube, wir haben einfach diesen Punkt lange überschritten, dass dieses Gesamtsystem so komplex ist, dass keine, also es kommt ja auch nichts mehr aus einer Hand, auch bei Apple ist es ja so, natürlich, da kommt noch viel aus einer Hand, aber auch nicht alles. Und wenn du dann natürlich so Komponenten hast, die so unglaublich komplex sind, erstmal auf den ersten Blick wie so eine CPU oder auch nachher dann Speichercontroller, was da alles dann noch mit dazugehört und dann hast du Hyperthreading und was da alles passieren kann, dann passiert das einfach. Ne? Das muss man jetzt mit in Kauf nehmen, jetzt muss man sich fragen, wie kriegt man das in Zukunft mit den nächsten Prozessorgenerationen oder gibt es Ansätze in den nächsten Prozessorgenerationen zu sagen?
Das ist ja das Traurige. Intel hat ja gerade erst vor ein paar Wochen eine neue Architektur vorgestellt, die nicht mehr gegen Spectre anfällig ist. Und jetzt kriegen sie gleich wieder einen hinten drauf.
Genau.
Ne? Also was ich, also es ist schon in dem Sinne ein neues Level an Sicherheitslücke, einfach weil sich es durch Software nicht mehr lösen lässt. Also das ist halt das Schockierende. Wir sind alle, haben uns daran gewöhnt, dass Programme Bugs haben und dass die ausgenutzt werden können und dann kommt halt ein Update raus und die Sache ist erledigt. Und die Empfehlung ist immer, halt dein System, halt die Software auf deinem System immer auf der neuesten Version und immer wenn Updates rauskommen, sofort installieren, dann bist du sicher. Und jetzt hast du halt diese Schwierigkeit, eine CPU lässt sich halt nur eingeschränkt updaten. Und die Fehler, die bis jetzt gefunden wurden, die lassen sich nicht durch irgendwelchen Microcode-Updates oder irgendwie sowas beheben. Und da musst du halt richtig Features ausschalten.
Vor allem, wenn so CPUs dann Management-Engines haben, werden die ja auch aufgehackt.
Ja.
Ist ja auch keine sichere Geschichte.
Und ich meine, bei jetzt irgendwie Smartphones oder Laptops oder was auch immer, ist das die eine Sache, aber wenn wir irgendwie dann so in Thema IoT gehen oder so und Millionen und Milliardenfach irgendwelche Kleinstdevices verteilt werden, die auf 20, 25 Jahre ausgelegt sind und die dann massenweise hackbar sind und dann aber unsere Infrastruktur steuern sollen und werden, hat das ja noch ein ganz anderes Level an Ausmaß.
Ha! Jetzt weiß ich's. Bevor wir hier den Podcast angefangen haben, habe ich da habe ich gesessen und habe gedacht, ich habe diesen Artikel gelesen. Ich fand das so krass und ich bin nicht mehr drauf gekommen. Und zwar auch im Rahmen der DEFCON, die jetzt gerade beendet ist. Im Vorfeld habe ich einen Artikel gelesen über einen Typ, der Speicherkarten gehackt haben. Es gibt so Speicherkarten von Samsung, die haben einen Wi-Fi-Chip drin. Ja. Die sind für Fotoapparate zum Beispiel. Ja. Und er hat über fünf, sechs Jahre hat er irgendwie die komplett auseinandergenommen, hat dafür einen eigenen Disassembler geschrieben und hat eine eigene Firmware geschrieben, wo er dann einen Telnet-Server drauf laufen gelassen hat. Und du konntest die letztendlich updaten ohne irgendwelche großen Einschränkungen. Also das war faszinierend. Und wo du sagst IoT, irgendwo hat jeder noch mal so eine dumme SSD-Karte rumliegen. Also ja. Es gibt einfach so wahnsinnig viel Elektronik überall in unserem Leben, die da auch noch in 5 Jahren, in 10 Jahren irgendwie ist. Einfach weil so eine SSD-Karte, die wirst du halt eben auch noch in 10 Jahren gebrauchen. Und wenn das dann mal gehackt ist, heidenei. Und wer updatet schon eine SSD-Karte?
Ja, oder IoT-Devices, wer updatet schon eine Glühbirne?
Ja, kannst
wenn
du ja teilweise.
Wenn er, genau, kannst du nicht mehr. Und wenn es die Firma dann überhaupt noch mal gibt.
Oder ein Faxgerät.
Faxgerät. Ah, was da denn, was. Was da denn passiert, Matthias?
Ich habe es auch nur vorhin ganz kurz gesehen, aber sie haben eine Sicherheitslücke in so einem multifunktionalen Drucker, Scanner, Faxgerät Ding gefunden und haben dann einfach Schadcode per Fax geschickt, was ich sehr schön fand. Und dann haben sie halt das Faxgerät übernommen und daraus konnten sie dann, oder mit dem Faxgerät konnten sie dann halt in interne Infrastrukturen gehen, weil die sind natürlich irgendwie in den internen Netzen. So, das heißt, sie haben dann irgendwie gesagt, okay, alles klar, ich schicke dem Fax irgendwie den malicious Code, das Faxgerät wurde übernommen, das Faxgerät hat dann angefangen im internen Netz nach geheimen Files zu suchen und hat die dann zurückgefaxt an den Angreifer. Wunderschön. Also auch
im Video. Die Bandbreite war garantiert der totale Horror.
großartig. Also einfach, weißt du, die Firmen bezahlen Milliarden und Abermilliarden für Cisco Firewalls und hast nicht gesehen und alles nach außen sicher machen und da darf keiner rein und keine Verbindung darf irgendwie unbeobachtet sein und dann schickt dir einer so ein blödes Fax.
Ja.
Und,
schwächste Glied der Kette, ne?
Genau, und Fax, wenn das heutzutage mal überhaupt noch mit so einem All-in-One, also das gibt's ja nur noch in All-in-One-Geräten und in Software und dazu habe ich auch eine kleine Anekdote bei irgendwo, wo ich vielleicht mal gearbeitet habe, ist Folgendes passiert. Faxgeräte wurden abgeschafft. Faxgeräte wurden abgeschafft und es wurde ersetzt mit einer Software. Die lief auf einem Windows-PC und die hat Faxe entgegengenommen und anhand der Nummer, da konntest du mehrere Nummern aufschalten, mit so einer, ich glaube sogar ISDN-Karte noch. Und anhand der Nummer wurde das dann an eine E-Mail geschickt. Da wurde dieses Fax einfach genommen, in eine PDF gewandelt und dann weggeschickt. Und zum anderen diente diese Software auch dazu, dass du eine E-Mail hinschicken konntest. Im Betreff musste eine Faxnummer sein und dann hat er diese E-Mail genommen, diese E-Mail genommen, daraus ein Fax gemacht und das wegfaxt und dann dir dann an die E-Mail-Adresse zurück sowas geschickt. So was passiert, es ist anscheinend, oder wie sich das geäußert hat, kann ich erstmal sagen, das wurde immer langsamer. Es wurde immer langsamer, so Faxe, dass die ankamen, dann kamen die manchmal tagelang nicht, dann musste diese, dann am Anfang IT-Abteilung natürlich, na, starten wir das Ding einmal neu. Neu gestartet, ging alles durch, kam alles zurück, alles wieder gut. So, und dann wieder wochenlang nichts. Stellt sich raus, was passiert ist, ist Folgendes. Jemand hat eine E-Mail geschickt mit einem Dokument und mit einer falschen Faxnummer. Daraufhin hat dieses Fax-Software eine Error-E-Mail erstellt, die er wieder angehängt hat per E-Mail. Und sie per E-Mail verschicken wollte. Jetzt war aber der Admin in der Faxsoftware falsch eingestellt und auf dem Admin-E-Mail-Konto hörte die Faxsoftware auch auf eigene Software. Das heißt, die Faxsoftware hat sich eine E-Mail geschickt mit einem Fax im Anhang und einem Error-Protokoll. Da in diesem Fax stand wieder die falsche Faxnummer und diese Faxsoftware hatte ein undokumentiertes Feature und zwar konnte er auch aus der zu sendenden Faxnummer das rausparsen, da ein Fax hinschicken. Also hat er dann die E-Mail, also das Fax als E-Mail mit Fehlerprotokoll versucht, an die Faxnummer zu schicken, die falsch war, hat daraufhin wieder eine E-Mail generiert und sich die selber geschickt. Das Ganze ging so lang, bis die File-Size dieser PDF, die dabei erstellt wurde, diesem Windows-Limit entgegenging und diesen kompletten Server lahmgelegt hat. Aber deswegen ist auch nichts sicher und da sind wir wieder bei der Sache mit dem Webentwicklung auch. Sachen werden einfach mal hingestellt und dann laufen die. bis sie kaputt sind und dann werden die vielleicht mal neu gestartet. Und das ist auch mit dem ganzen IoT-Kram, den wir da gerade hatten, das ist, wird noch, da gibt es noch viele interessante Sachen.
Also ich glaube, der mit der größten Jobsicherheit, das ist Thomas.
Da sage ich jetzt mal nichts zu. Aber zu Fax fällt mir noch was ein. Vor Jahren habe ich mir diese Geschichte gelesen, wo einer so sehr angenervt war davon, dass er Fax-Spam bekommen hat. Über Nacht immer seitenweise Kataloge und sowas alles. Und dann hat er sich eine kostenpflichtige Nummer geholt und da das Fax hintergehauen und sich dann angemeldet überall damit. Und hat damit richtig Geld verdient, ne? Weil die dann einfach alle immer diesen Katalog rausgehauen haben und stundenlang bei ihm connected waren an seinem Faxgerät. Und ich finde das irgendwie total faszinierend. Also heute kannst du das höchstwahrscheinlich nicht mehr machen, weil jeder dann irgendwie das checkt. Aber fand ich eine sehr clevere Sache, irgendwie so mit Fax nochmal so richtig einen Nebenverdienst zu machen. Aber wir sind ja alle auf dem Weg zu Nebenverdiensten.
Könnten wir das nicht mit Spam machen?
Kostenpflichtige
E-Mail-Adresse? Nein, pass auf. Wir packen, also wir antworten auf Spam-E-Mails. So, das ist ja immer der Entry-Point. So, wir antworten auf Spam-E-Mails und mit einem Link, der irgendwie halt Klick per Link Kohle generiert.
Ja, aber es ist ja schon alles E-Mail-basiert, ne? Also, ja, wie würdest du sowas irgendwie machen?
Also, was es da noch ähnliches gab, war, es gab eine ganze Zeit lang auf so Autoportalen wie Autoscout und mobile.de, so in den frühen Tagen des Internets gab es so einen Scam. Da haben Leute Autos reingestellt zu einem sehr guten Preis und haben sich auch so eine kostenpflichtige Nummer geholt. Das waren so die ersten, sag ich mal, die frühen 2000er. Da gab es genug Firmen im Internet, da konntest du dir einfach so eine Bezahlnummer holen und die haben dir einen ganz schlechten Deal gegeben und haben Leute da halt, also per API, unglaublich, wenn es das gab, unglaublich viele Adressen und Sachen reingestellt oder bei eBay und gesagt, für Fragen nochmal, hier ist die Nummer. Und dann wurde die Auktion immer abgebrochen und das Auto wurde irgendwann wieder rausgenommen und wieder reingestellt mit derselben Nummer und haben Leute da angerufen und haben gesagt, wir sind gerade nicht erreichbar, aber sprechen Sie doch bitte auf Ihren, also erstmal die Ansage, wie viel das kostet und dann schreiben Sie uns auch einfach auf den Anrufbeantworter. Und da haben einige Leute auch richtig gut mit Geld gemacht und sind daraufhin dann ein bisschen reich geworden.
Ja. Wie ist das denn mit Faxgeräten bei der Trillion Dollar Company?
Ja, gibt's.
Trillion, eine 1 mit 18 Nullen.
Schon die amerikanische Trillion.
Ah.
Die deutsche Billionen. Aber auch da gibt's Faxgeräte. Ja, tatsächlich. Ja, Apple hat's geschafft. Als erste öffentlich getradete Firma.
Hast du Apple-Aktien?
Nein.
Warum freust du dich dann?
Aber also es gibt ja, es gab ja schon andere Firmen in der Geschichte, die so viel eingestuft wurden, die auf so einem Level eingestuft wurden, aber es ist jetzt die erste öffentlich gehandelte Firma. Und man geht davon aus, dass das nächstes Jahr dann auch schon anders sein wird, ne? Es gibt ja, was ist das denn noch, irgendein saudi-arabisches Ding oder irgendwie sowas in der Art, was im Moment noch im Privatbesitz ist, geht an die Börse und soll dann irgendwie 1,6 Trillion wert sein.
Wahrscheinlich der Staatsfonds, dem noch so ein Staatsfonds, der alles besitzte. Und dem König gehört der Großteil von diesem, oder diesem Königshaus gehört der Großteil von dieser Firma. Das ist, glaube ich, eine Firma, wenn ich das, also Halbwissen, ne?
Ja.
Und denen gehört halt alles. Und auch diese ganzen Rechte für diese ganzen Bohrsachen und sowas alles. Und das ist halt sehr viel Geld wert. Und auch wenn sie jetzt eventuell nicht mehr so viel bohren können in Zukunft, haben die ja das ganze Geld jetzt halt in Real Estate und hast nicht gesehen, gesteckt, weil das gehört da dann irgendwie dann alles dieser Firma.
Und Tesla.
Und Tesla jetzt gerade, ja.
Ja, nee, die werden ja wieder private, ne?
Ja, aber das ist ja mit Hilfe von den Saudis.
Genau. Ist das sicher jetzt? Ist das raus? Ich dachte, das wäre nur ein Gerücht.
Weiß ich nicht. Ich habe dazu...
Habt ihr da Insider-Infos?
Ja. Ich genauso.
Also Ellen hat, glaube ich, nochmal ein Update gemacht und danach schrieben sie alle Saudis, Tesla, bla, und ich habe das Update von ihm aber nicht mehr gelesen.
Okay.
Ist halt die Frage. Naja, wäre natürlich ein kluger Move für die, weil irgendwann braucht man nicht mehr so viel Öl und dann haben sie auch schon die Alternative.
Die müssen irgendwas tun. Also, ne?
Ja, die
also,
machen ja schon viel.
Genau, also aber wenn du dir anguckst, was Solar pro Kilowatt kostet und was dann die anderen Dinger kosten, dann ist es absehbar, dass das mit Öl auf lange Zeit nicht mehr so richtig geil funktioniert.
Wie dem auch sei, Apple hat es als erste Firma dann geschafft und dank ausgezeichneter Quartalsergebnisse.
Wie sieht denn das dann aus bei Apple intern sowas? Gibt es dann Kuchen? Ah, jeder kriegt einen Donut? Gibt's Sekt?
Nee, Champagner? Eigentlich gar nicht. Also ich meine, es kam ja dann eine E-Mail von Tim Cook, und wo er gesagt hat, naja, ist schon alles ganz cool, aber darum geht's uns ja hier eigentlich nicht. Und wenn ich auf den Kalender gucke, würde ich sagen, ist das die Zeit, wo nochmal so richtig abgestresst wird bei Apple und garantiert keine Team-Outings und Partys und irgendwie sowas sind. Deswegen, ich glaube, es wird einfach hingenommen.
Weil jetzt demnächst das neue iPhone kommt.
Fragezeichen. Heißt es, ne? Ja. Und iOS 12. Diesmal ohne FaceTime-Group-Chat.
Jetzt neu.
Jetzt neu, genau.
Ja, du bist ja nicht mehr da.
Gesund reduziert. Ja, wobei, ich mache mich schon traurig. Also wir haben, beim letzten Mal haben wir das Thema ein bisschen ausgeklammert, als wir über die Keynotes gesprochen haben. Das ist ja nun mal ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Und eigentlich war ich total glücklich. Und wir haben uns ja zusammen die Keynote angeguckt und ich habe mich auch total gefreut, dass das echt eine gute Demo war und die ganzen Gesichter alle nochmal wieder zu sehen. Und jetzt frage ich mich schon, sie haben es ja jetzt erstmal auf Ende des Jahres dann irgendwie verschoben und da muss schon was wirklich richtig doof gelaufen sein, dass das gemacht wird, weil eigentlich war es in einem ziemlich guten Zustand, fand ich. Und soweit, na.
Vielleicht konnte die NSA nicht wiretappen und dann haben sie gesagt, so, okay.
Das wird hier immer mehr zum politischen Blog, Podcast, also da weiß ich nicht, ob ich damit einverstanden bin.
Aber das ist, also hatte ich auch gedacht, als ich das gelesen habe, da muss schon, weil sie es ja schon so prominent auf der Keynote hatten.
Ja, und es war in allen Beta-Versionen von iOS 12 drin. Ja. Ist ja nicht so, dass sie es vorgestellt haben und dann war es einfach nicht drin und dann haben sie es nochmal umentschieden. Sondern also es war
dann wahrscheinlich ein Problem at scale. Wie
man das denke ich sagt, halt
dass man dann, okay, wir hatten da vorher 1000 Leute drin und jetzt haben wir da mal 10.000 oder 15.000. Oh, da stellen wir was fest. Wenn wir das hier auf alle loslassen, dann fällt uns irgendwas um.
Ja, irgendwelche falschen Annahmen. Vielleicht haben sie gedacht, der Group-Chat wäre dann doch immer nur so mit maximal 3 Leuten oder so, obwohl es bis zu 32 geht und auf einmal waren es da vielleicht immer 10 oder so. Ich weiß es nicht. Ja, irgendwas, man wird es nicht erfahren oder ich werde es nicht mehr erfahren.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, lieber so, also dafür sind Betas da, dafür ist es ja genau da,
das absolut zu testen,
ne? Also diese Annahme, okay, wir zeigen es, wir schicken es in die Beta und es dann nicht zurückzuziehen und auf Biegen und Brechen zu machen, finde ich konsequent zu sagen, so, okay, ey Leute, wir haben was gefunden, wir brauchen mehr Zeit.
Geht ja auch ein bisschen in das, was der Flo eben gesagt hat, mit die Systeme werden immer komplexer. Das ist ja jetzt nicht nur auf Hardware-Seite, sondern also ja, so ein System wie FaceTime ist halt einfach unheimlich komplex. Sicherlich nicht die komplexeste Software der Welt, aber schon jetzt nicht mehr ein Hobbyprojekt. Und da finde ich es auch eigentlich total unterstützenswert zu sagen, irgendwie so, naja, das ist noch nicht ganz fertig gebacken, das hauen wir nochmal in den Ofen und machen es mal so richtig gut. Und trotzdem ist es natürlich ein bisschen erstaunlich, dass es bei Apple die letzten Jahre doch des Öfteren passiert ist. Sowas wie AirPlay 2, was angekündigt war und dann nochmal ein Dreivierteljahr gebraucht hat und sowas wie AirPower gibt es immer noch nicht, obwohl es ja vor einem Jahr oder was weiß ich irgendwie vorgestellt wurde.
Dafür haben wir eine Touchbar.
Ja, genau. Nee, ist die Touchbar nicht das, was an dem Fingerabdrucksensor dran ist? Weil den nehme ich.
Genau, ja, den wollen alle haben, aber den Rest der Touchbar will keiner haben. Aber bei mir steht das jetzt auch demnächst an. Ich werde wohl demnächst upgraden auf ein neues MacBook Pro, was auch gerade vorgestellt wurde. Ja. Jetzt hier mit T2-Chip. Ganz quasi der Vorreiter der ARM Max.
Ich mach mal lieber ein Backup
vor. Und aber nochmal zurückzukommen zu dem Telefon. Hat da jemand interessantes Halbwissen dazu, was jetzt Tolles kommen soll? Alle jetzt, was ich ja gehört habe, ist, die werden jetzt alle im iPhone X Style sozusagen kommen, bloß ein bisschen kleiner dann. Das heißt, der Formfaktor, was das 8er jetzt hatte, das normale, wird beibehalten, aber alle Buttons weg. Keiner hat mehr einen Home-Button, alle haben jetzt Face ID.
Macht Sinn.
Natürlich macht das Sinn.
Konsolidierung
ein Formfaktor für alles und.
Ich mag meinen Button.
Ich mag meinen Button auch, aber ich werde.
Ich vermisse meinen Button überhaupt gar nicht.
Ah.
Also ich kann nur sagen, man gewöhnt sich total schnell an die neuen Gestures und das geht ratzifatzi.
Sehr gut.
Weil also mit den Gesten habe ich kein Problem, aber irgendwie das ich habe, wie oft ich das Ding irgendwie locke und ich nicht in die Kamera gucke oder die Kamera halt irgendwo anders hinguckt oder so.
Das ist, hey, halt, probier's aus,
ja,
ne?
Genau. Also
ich
glaube, ich muss es praktisch ausprobieren.
Genau.
Aber es ist so ein bisschen.
Also es ist eine dieser Sachen, wo du nachher denkst, warum habe ich mir eigentlich Gedanken drüber gemacht irgendwie? Aber
wahrscheinlich.
Ja, also genau dasselbe habe ich auch gehört, aber was weiß man denn, ne? Also.
Oh, die Gerüchteküche da ist ja schon sehr gut. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie viele Leute tatsächlich davon leben. Also wenn man mal so, meine Lieblingsseite für sowas ist ja MacRumors, ne? Mhm. Die haben ja sehr viel Content. Ja. Weil die sind jetzt auch, die werden ja viel geklickt und so, und dann brauchst du ja auch ordentlich Content, damit die Leute das auch klicken, damit die Werbeeinnahmen auch funktionieren. Aber da sind auch manchmal so ein paar Nachrichten dazwischen, da fragt man sich auch so, ob das jetzt so wichtig ist. Also was da in Bezug mit Apple alles vielleicht irgendwo sein könnte, weil ein chinesischer Reseller hat gehört, dass jemand mal eine Form beauftragt hat und die wurde nach Cupertino geschickt und dann hat da einer einen gesehen, der saß im Café mit und sowas. Also das bedeutet jetzt, dass der neue Apple Store in Mailand nämlich oben links in der Decke jetzt ganz andere Features einbaut. Das ist so die Mischung aus, ich finde bei Macromus ist so ein bisschen die Mischung aus Tech-Journalismus und Verschwörungstheorien. Irgendwo dazwischen.
Und Gala.
Irgendwo dazwischen.
Also ich lese, besuche auch täglich Macrumors. Und das, was mir da immer wieder auffällt, ist, dass wenn man dann auf die Kommentare geht, da scheinen ausschließlich Apple-Hasser zu sein. Ich finde das irgendwie total komisch. Jedes Mal, wenn die irgendeine Info haben, irgendeine News, dann klickst du da drauf, dann immer so, Apple will allen nur die Kohle aus der Tasche ziehen irgendwie.
Was ich denke, so ist, aber das ist Teil des großen Internetphänomens, dass Leute, die verrückt. Sachen hassen, am meisten damit sich am meisten damit beschäftigen und das nicht realisieren. Vielleicht finden wir ja auch mal jemanden für unsere Sendung.
Aber ich habe,
dass wir da mal so ein Interview haben können.
Ich habe eine Frage. Du hast gerade eben gesagt, du möchtest dir oder du wirst höchstwahrscheinlich dir einen neuen Mac zulegen.
Ja.
Was ist denn so die Standardsoftware, die du da sofort drauf installierst? Das ist immer so. Was sind die Tools, die du brauchst? Was ist so deine Entwicklungsumgebung?
Also auf einem neuen, also ich bin ja Multiplattform, das heißt, ich habe noch eine Windows 10 Workstation mit nativem Ubuntu jetzt mit Bash und so, das ist voll gut. Das ist richtig, richtig gut. Da kann man auch, also
warum nicht direkt Ubuntu?
Weil ich Windows 10 auch brauche.
Die Gamer wieder.
Da kommen wieder die Gamer, genau. Und das funktioniert sehr gut, auch für gerade Webentwicklung und sowas, alles da über dieses Native Ubuntu, was man da einbinden kann, auch jetzt mittlerweile über den Microsoft Windows Store sozusagen. Da muss man jetzt nicht mehr irgendwie rumfuchteln und so. Das funktioniert sehr gut. Hab ich auch noch keine Probleme mitgemacht. Aber jetzt so für den tagtäglichen Produktiveinsatz bei der Arbeit, da habe ich auch ein MacBook. Als allererstes würde ich installieren Alfred. Weil sehr, sehr großer Fan von, ich bin sehr großer Fan von Alfred. Also ich bin da jetzt nicht so super tief drinne. Das heißt, ich habe jetzt nicht viele von diesen Rezepten und Pro-Features, dass man, also ich habe die Pro-Version, aber ich habe jetzt nicht dieses Ganze, was man sich da alles reinhacken kann und sowas alles, aber ich bin mit Alfred deutlich komfortabler als mit Spotlight normal. Deswegen, das kommt auf jeden Fall rauf. Es kommt auf jeden Fall irgendeine Keep-Me-Awake-Sache rauf, ob das jetzt Caffeine, Taurin oder wie sie alle heißen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Mac neu aufsetze, google ich erstmal, was da jetzt State-of-the-Art ist und installiere das nochmal nach. Danach wird das iTerm 2, ganz wichtig, mit ZSH, bitte. Dann wird erstmal die ZSH-Config von GitHub geklont, runtergeklont und dann wird das Ganze erstmal aufgesetzt, weil sonst ist das ja nicht zu benutzen. Und dann geht's dann auch schon an die Apps. Also ich mache ja viel Webentwicklung, wenn ich das mache, ne? Also mehr mit Backend-Fokus, das heißt Node.js-Entwicklung und sowas alles. Und ich war früher ein großer Verfechter von Sublime Text, habe das auch sehr lange benutzt, bin aber jetzt schon bestimmt 2 Jahre fast ausschließlich auf Visual Studio Code unterwegs. Plattformübergreifend, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr gut. Mit ein paar Extensions, die man da so für braucht. Also, was das braucht. Man braucht sie nicht zwingend, aber die machen das Leben dann doch schon ganz schön einfacher. Vor allem auch, was mir an Visual Studio Code sehr gut gefällt, ist, die haben eine gute Pace. Also jeden Monat gibt es ein Release und jeden Monat verbessern sie Sachen und fügen Sachen hinzu und sowas. Also da ist jetzt nicht jeden Monat sowas dabei, wo man sich so denkt, oh, Mensch, das ist aber jetzt toll, aber das geht jeden Monat weiter. So, und das war jetzt bei anderen Sachen jetzt nicht unbedingt so. Also nicht so publik wenigstens. Also die haben das sehr, sehr gut gelöst. Das brauche ich auf jeden Fall für Code und dann muss alles damit geöffnet werden. Dann brauche ich auf jeden Fall, wir arbeiten viel mit MongoDB, brauche ich Studio 3T. Das ist eine...
Das kenne ich noch gar nicht.
Ja, das ist, ich weiß nicht, kennst du RoboMongo vielleicht?
Ich habe mit Mongo echt nur bis jetzt auf der Kommandozeile
gearbeitet. Im Endeffekt ist es ein Database, Viewer, Management Tool, Editor und alles für MongoDB und ich glaube auch andere NoSQL-Geschichten, der einfach viel besser ist als die anderen. Also das kostet auch Geld. Es gibt eine Gratis-Variante, die heißt RoboMongo. Und
ist das besser als wie heißt das mittlerweile? MySQL Admin oder wie heißt das noch?
PHP MyAdmin.
PHP MyAdmin.
Ja, das ist ja noch was. Ja, PHP MyAdmin ist ja dann noch die.
Das ist ja so übel. Ist ja
Einfallstor Nummer 2 im Web wahrscheinlich nach WordPress.
Super übel.
Um auf irgendwelche Server zu kommen. Es ist einfach eine gut durchdachte Sache. Also es ist jetzt nicht so. Also
Native.
Genau, es ist eine Native App. Es ist keine Webseite. Es ist die meisten Leute, die jetzt ja zum Beispiel so Postgres benutzen, lieben ja PG Admin. so unglaublich.
Ich mache das alles über Kommandozeile. Insoweit, ich habe die alle mal ausprobiert und ich habe immer nur gedacht, was
genau, da gibt's ja solche und solche Leute und wir haben in der Firma einfach, eigentlich hat jeder so eine Studio 3T-Lizenz mittlerweile. Und wir benutzen das auch alle ganz anders. Also MongoDB ist ja ganz klassisch so, auch so eine Kommandozeilen affine Geschichte mit der Shell dann. Also du kannst ja direkt JavaScript da reinschreiben und kriegst das direkt in so einer REPL sozusagen da so rausgeworfen. Und das kann man auch so benutzen, benutze ich auch manchmal so, aber die tatsächliche Stärke von Studio 3T sind einfach so Management-Features, Import, Export von bestimmten Sachen, weil das manchmal, gerade auf Testdatenbanken und sowas alles in Testsystemen, ist das mal notwendig, da mal einen Export zu erstellen. Und das geht dann mit anderen Tools nicht so direkt. Also da gibt's auch Kommandozeilen-Tools für, aber...
Und das ist Datenbank-agnostik oder...
Ja, das, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also ich benutze es nur für MongoDB, okay. Aber für viele verschiedene MongoDBs. Also ich habe bestimmt so 10 oder so, 10 oder 11, auf die ich connecte. Ja. Das sind bei uns interne Systeme, Testsysteme und auch Systeme von Kunden, wenn das da mal aufkommt für bestimmte Sachen. Und das ist einfach das beste Tool dafür. Also wie gesagt, es gibt auch Open-Source-Tools dafür und es gibt auch von MongoDB direkt Sachen, aber das alles finde ich nicht so geil wie das. Ich weiß jetzt auch nicht, was es kostet. Ich glaube, es kostet 200 Euro pro Lizenz oder so. Aber das ist wie früher im früheren Leben, als ich so Java gemacht habe und sowas alles, wie so eine JetBrains-Lizenz für IntelliJ, das muss man einfach ausgeben. Das ist ein Cost of Doing Business und das macht einfach Sinn, weil das macht einfach alles viel einfacher. Und ich bin ja auch gar nicht mal so ein Gläubiger jetzt, dass ich sage so, oh, man muss jetzt hier für alles MongoDB nehmen. Also ich finde Postgres eigentlich auch ganz cool, aber wir benutzen relativ wenig Postgres, das heißt, da habe ich jetzt noch nicht mal ein wirkliches Viewer-Tool oder so. Und
Ich gesagt habe, ich mache alles über Kommandozeile, hieß das nicht, dass ich das so super geil finde, sondern ich habe einfach bis jetzt kein geiles Tool gefunden, soll das heißen. Also als ich noch auf MySQL unterwegs war, da fand ich immer, aber ist auch schon ewig nicht mehr weiterentwickelt worden, so ein Open-Source-Ding gut, SQL hieß das einfach nur. Native Mac-App und
ist das mit dem Pfannkuchen? Als App-Icon. Als App-Icon, haben die so
Pfannkuchen? Ich glaube, vielleicht mal früher gehabt.
Nee, weil das ist ja so eine Datenbank, weißt du, die haben so Datenbanken sind ja so Ringe und ich glaube, die hatten so ein Stück Butter da drauf, was da drauf
zerlaufen ist. Ja, aber das haben sie, glaube ich, nicht mehr.
Ach so, ja, das kenne ich auch. Ja. Fand ich okay.
Ja.
Aber jetzt geht's los. Ui. Fand ich okay, aber hat für mich dasselbe Problem, was CyberDuck hat. Zum Beispiel.
Im Sinne
das ist
von?
Mir irgendwie zu mackig.
Ey, super geil.
Ja, das, also ich bin ja der Meinung, dass der Mac, das, da kann ich ja gleich direkt damit weitermachen, ne? Mhm. Weil, so ein guter, also es kommt ja schon nochmal vor, dass man mal mit so einem Kommando, also nicht mit der Kommandozeile, sondern dass man einfach mal per SCP, FTP, SFTP, wie auch immer, auf gerade Kundensysteme, wir haben Sachen, da exportieren wir zu Kunden, da muss ich manchmal per SFTP rauf und sowas alles und dann, was nimmt man da natürlich plattformübergreifend? FileZilla zum Beispiel. Ist auch nicht so gut. So, und dann gibt's ja dann so Sachen wie Transmit und CyberDuck auf macOS. Konnte ich mich niemals mit anfreunden, weil ich bin der festen Überzeugung, dass der absolute König dieser Programme, den gibt's nur auf Windows und das ist WinSCP.
Ja.
WinSCP ist ganz einsam an der Spitze. It's lonely at the top, finde ich. Das kann daran liegen, dass ich jahrelang
ist schon sehr geil, also ich nutze es gerne.
Es kann sein, dass ich jahrelang nur damit gearbeitet habe, aber es macht für mich so viel mehr Sinn als vor allem CyberDuck. Also so Transmit finde ich auch okay und FileZilla, naja, das ist halt überall gleich okay. aber an WinSCP kommt da nichts ran, leider.
Das heißt, wenn du irgendwas machen musst, dann startest du deine Windows-VM, startest WinSCP.
Nee, so oft muss ich das da auch nicht benutzen. Da ist dann FileZilla, also ich benutze tatsächlich dann FileZilla für sowas. Das ist nicht das allererste, was ich installiere, aber in dem Moment, wo ich das rausfinde, ich muss das ja noch machen, dann kommt das da auch rauf. Das ist schon, ist halt so ein Tool, das, also wöchentlich, nicht täglich wird das benutzt. Die anderen Tools, die ich gerade genannt habe, werden tatsächlich täglich von mir benutzt. Vor allem also Visual Studio Code und iTerm 2, das ist ständig in Benutzung und macht ständig interessante Sachen. Und,
PowerPoint oder Keynote?
Immer mehr.
sowohl als auch.
Okay.
Wir haben tatsächlich beides, was daran liegt, dass Numbers unbrauchbar ist. Und zwar nicht nur so ein bisschen. Und also da die Google Docs Variante, also Google Sheets sozusagen, ist besser als Numbers. aber für viele Use Cases, zum Beispiel finde ich, sind sowohl Pages als auch Keynote sehr gut. Ja. Also das benutze ich, wir haben so Office 365 Business Lizenzen und wie das alles heißt. Das heißt, ich habe beide Sachen und ist aber einfach so die Realität des Kundenalltags und so. Also ich kriege auch sehr viele DocX und XLSX Dateien zugeschickt und sowas alles. Und da sind dann Numbers und hier Pages nicht so wirklich gut mit. Vor allem, was ich an Numbers ein bisschen weird finde, dass sie das machen. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber mir ist das jetzt erst mit der letzten Version so aufgefallen, dass wenn ich einen Export mache zu Excel, dann ist das erste Sheet, da steht drin, ah, Achtung, sie gucken sich hier was an, was von Excel, von Numbers exportiert wurde. Vielleicht gehen einige Sachen nicht.
Krass, das habe ich noch nie
gesehen. Ja, ist jetzt das allererste Sheet, da steht dann so eine Info drin, wurde gesagt, mit welcher Version von Numbers das exportiert wurde.
Das ist fast, als ob das irgendwie so gesetzlich vorgeschrieben ist oder so.
Da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist. Aber deswegen beide Sachen. Dropbox.
Noch irgendwelche, also ich gucke mir auf jeden Fall mal Studio 3T an,
ja, wie es hieß. Kann ich auch mal in der Live-Demo gerne mal zeigen.
Aber es ist jetzt nicht so ein Java-Ding oder so, ne?
Aber weil ganz oft gebaut wurde,
weiß ich nicht.
Also sieht jetzt nicht so aus wie diese alten Java-Sachen. So sieht das nicht aus. Es sieht schon, es hat schon sehr viele Features für so eine Mac-App.
Also jetzt meine ich Java und nicht JavaScript. Also.
Ja, genau. Ja, ich weiß schon genau, was du meinst. Aber das hat, nee, es ist halt einfach so, wenn du halt wirklich mit Mongo arbeitest, also es gibt so ein paar Features, die haben sie einfach direkt eingebaut, dass du zum Beispiel von wenn du zwei Mongo-Connections hast, kannst du, also Connection zu Datenbanken, kannst du eine Collection von einer Datenbank direkt in eine andere Collection auf einer anderen Datenbank transferieren mit so einem Wizard sozusagen. Also du musst es nicht dumpen und nicht zwischendurch irgendwelche komischen Sachen machen und sowas alles. Und das hilft schon manchmal. Das hilft schon manchmal echt und so Importe und Sachen suchen da drin und für Aggregate Pipelines das zu bauen in verschiedenen Stages. Also das benutze ich jetzt auch nicht so oft, aber das sind so Sachen, wenn man das dann mal braucht, dann ist das so ein Lifesaver, weil sonst muss man immer, weil so oft mache ich jetzt auch nicht da was damit, dass ich jetzt dann den ganzen Syntax auswendig kennen würde. Dann muss ich erstmal googeln und gucken, wie war das nochmal? In welcher Reihenfolge passiert das jetzt nochmal hier? Und dann muss ich hier mit meiner Reverse-Suche in meiner ZSH, muss ich dann vielleicht nochmal gucken, habe ich das, den Command noch irgendwo hier drin? Und dann, um das dann nochmal irgendwie auszuklamüstern und sowas alles. Und das funktioniert dann gar nicht so gut. Was ich aber noch super, also was dann noch fehlt, Homebrew natürlich, ne, benutzt ja jeder. Absolut. TLDR, auch per Homebrew installierbar, also wird genickt viel. Ne? Das ist ja ein Podcast zum Hören. Also TLDR, geiles Tool, um einfach mal ein paar Commands nachzuschlagen, wie man die dann vernünftig benutzt. Das, was eigentlich die ersten 10% jeder Man-Page sein sollten, leider aber nicht sind.
Git auf dem via Client oder per Command-Line?
Sowohl als auch.
Welches Tool?
Visual Studio Code.
Okay.
Also ich benutze die Git-Integration von Visual Studio Code, um Sachen zu managen. Gerade bei wenn ich so nicht alles stagen möchte gerade und nicht alles in einen Commit gehört, weil ich eventuell Environment-Files angefasst habe, die eingecheckt werden müssen oder wenn solche Sachen sind, dann passiert das alles in Visual Studio Code. Aber ich sag mal so Branchen, Pullen, Pushen und die meisten Sachen passieren dann doch noch in der Kommandozeile. Und Rebasen auch in der Kommandozeile. Aber so das Standard-Committen, Stagen und sowas alles passiert dann meistens schon da. Weil wenn wir einige Projekte, da ist das schon so, dass ich bestimmte Files anpasse oder dass die nicht ignoriert werden sollten, was das aber dann manchmal sein muss, einfach um einfach irgendwie einen Zustand herzustellen, der dann lokal ganz gut benutzbar ist. Wir haben auch Software, die sehr verteilt ist und sehr groß. Wir sind ja nicht so ein Microservice-Shop und dann ist das schon, das ist das da schon ganz gut. Und ich habe keinerlei, ich mache ja kein Frontend, ich habe keinerlei Tool außer Preview, um Pixel zu schubsen. Das muss ich dann immer zu meinen Kollegen rüberschießen, die besser sind mit Pixelmator und Sketch, was da viel benutzt wird bei sowas. Und ansonsten, glaube ich, habe ich gar keine, wenn ich jetzt mal so in mich gehe, keine sonderlich interessanten Apps. Und ich glaube, ich habe auch keine interessanten Apps, die ich benutze, die tatsächlich dann irgendwie auch noch aufs Telefon synken. Ich benutze ja auch ein iPhone, außer vielleicht Notes. Ich benutze relativ viel Notes tatsächlich. Hm. Das ist auch die einzige App, die ich benutze mit iCloud Sync.
Und klappt?
Meistens. Ist manchmal ein bisschen, wenn man so Screenshots da reinpostet oder so größere Bilder und mehrere Bilder in so eine Note, das mag er manchmal nicht so gerne oder das dauert einen Moment. Und ich sync das ja auch nur zwischen zwei Geräten. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht manchmal so ein bisschen nicht ganz so gut ist. Obwohl, ich habe jetzt auch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht tatsächlich. Genau, und Git, GitLab, nicht GitHub. Also ich habe auch einen GitHub-Account für öffentliche Sachen und sowas alles, aber GitLab, das wird mir noch mal irgendwann auf die Füße fallen, wenn einer mal sagt, was hast du denn eigentlich alles gemacht? Dann sage ich, das ist alles in einem GitLab hinter einem Passwort. Meine Public Commit-Timeline, das sieht ein bisschen schrecklich aus.
Ja, aber
ein bisschen sehr stark verweist.
Also das ist aber auch ein ich sag mal so, irgendwie in den letzten Jahren eine Metrik, die aufgekommen ist, mit der ich
nicht. Wie jede Metrik kann die super gefaked werden und genau, deswegen also, ist die null aussagekräftig.
Ich finde die auch nicht aussagekräftig, weil wenn du an Code arbeitest, der nicht öffentlich ist, so, dann darf der, also dann taucht die da halt auch nicht auf. Und das ist auch gut so. Das heißt, irgendwie, du kannst den besten Entwickler haben und der hat keinen einzigen Commit bei GitHub.
Ja.
So, und irgendeiner, der die Vollpfeife ist, der hat halt jeden Tag 20 Commits. So.
Ja.
Das weiß ich nicht. Also da ist dann dieses Ninja Rockstar Programmer GitHub Profil als Bewerbungsunterlage, ja, finde ich schwierig.
Ja. Ja. Und wenn ich das ganze Setup dann nochmal auf Windows ziehe oder so, habe ich da eigentlich fast genau dieselben Sachen. iTerm 2 natürlich nicht, aber von den Tools her ist das eigentlich gleich. Also was ich auf Windows noch ganz gerne mal benutze, ist tatsächlich noch Notepad++.
Wow, das gibt's noch.
Das gibt's noch mit vielen Add-ons für große Logfiles. Krass. Manchmal, wenn ich so eine Logfile-Analyse machen möchte oder sowas alles dann, und ich bin gerade an dem Desktop sozusagen, dann wird das ausgepackt. Das also ist meiner Meinung nach auch performancemäßig und sowas ungeschlagen, was das angeht. Das performt einfach. Das ist, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das schon mal jemals abgestürzt ist. Aber es ist halt natürlich auch nicht gut, also ich habe damit früher, so zum Beispiel so um die Jahrtausendwende oder kurz danach, wenn ich das mich richtig erinnere, habe ich damit halt komplette PHP-Applikationen gebaut. Ja,
das ist eine IDE.
Ja, so war das. Das war früher eine IDE. Und dann bin ich über andere IDEs dahin gestolpert und so weiter. Aber Dings habe ich noch. Stimmt. Also ich habe auch noch, also das installiere ich nicht sofort, aber Xcode natürlich wegen der Build Essentials sozusagen, dem Äquivalent, das braucht man ja, und Android Studio. Was aber beides immer weniger benutzt wird. Also es geht immer, das war mal vor 2-3 Jahren, viel mehr meines Tagesgeschäfts war Mobile-Entwicklung, das ist jetzt schon fast alles. Das ist immer mal wieder so ein bisschen. Und jetzt zum Beispiel gerade habe ich Android Studio noch nicht mal installiert.
Xcode okay. Schon. Das letzte Tool, welcher Browser? Oder der Browser deiner Wahl?
Also ich habe alle Browser installiert,
davon
die man so installieren kann auf macOS und auch auf Windows. Ich benutze tatsächlich auf macOS Chrome, nur für eine Sache nicht, und zwar für SkyGo. Dafür benutze ich Safari. Und auf Windows benutze ich anstelle von Safari dann Firefox für okay. SkyGo. Was ein interessant schwieriges Produkt ist, was man aber manchmal braucht, wenn man gerne Fußball guckt und im Internet streamen möchte, wenn man gerade nicht zu Hause ist. Ja, das ist mein Setup so. Ist gar nicht so spannend, ne?
Nee, ich finde es schon interessant.
Also wir werden mal einen Live-Twitch-Stream machen, wenn du deinen neuen Mac hast, wie du das
alles machst. Sowieso mal Live-Coding. Ja. Das wäre doch mal was.
Das ist ja genau was für mich.
Ich finde es teilweise faszinierend, wie die Leute da, also ich meine, wie lange mache ich den ganzen Mist irgendwie, ne? Und ich würde mir einfach mal einbilden, dass ich jetzt auch nicht der unproduktivste Typ bin. Aber wenn ich da manche Leute sehe, ne, wie die auf den Tasten rumkloppen, und wie schnell der Texter lang huscht oder so, ich krieg Kopfschmerzen nur vom Zugucken.
Notch war so ein Notch.
Ja, oder viele gerade von diesen Game-Programmierern, diese so irgendwelche, und dann frage ich mich immer, was die, das Skillset auch, aber das ist halt einfach so, wenn man das nicht kennt, denn das zwischendurch sind sie in Paint und machen Pixel-Grafiken, komplette Zauberer und Drachen und danach gehen sie wieder in ihren Code und sagen, na, hier muss ich folgende Subklasse nehmen und so, aber ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, wenn man, weil das liegt mir jetzt nicht so nah, ich habe halt gefühlt in meiner professionellen Karriere der letzten 10 Jahre, ja, kann man schon sagen, ein bisschen über 10 Jahre, 15 Jahre vielleicht so irgendwo so dazwischen, habe ich so oft Technologien und Umgebung gewechselt, dass das gar nicht so ist. Also es gibt ja immer wieder so Leute, die sagen so, ich mache hier mit Eclipse Java seit 1998. So, und da ist man natürlich irgendwann drin und dann hat man echt die fiesesten Tipps und Tricks und sowas, alles schon alles. Und da kann man, also muss man nicht, ne? Nicht jeder, der das macht, ist so richtig gut. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Produkt davon, weißt du, dass Leute einfach mit einer Toolchain, mit einem Ding die ganze Zeit gearbeitet haben und die arbeiten die ganze Zeit mit derselben Programmiersprache, kennen diese Standard-Library in- und auswendig und ich habe gewechselt von PHP auf C++, auf Java, auf C#, wieder auf Java, auf JavaScript, auf Objective-C, dann wieder zu Java, um wieder PHP nebenbei zu machen und Node.js und JavaScript und Frontend-JavaScript und sowas. Also das, ich habe überall da mal so ein bisschen dran gefühlt und sowas. Also dann fehlt einem das schon so ein bisschen, aber ich möchte diese Perspektive, die ich dadurch
habe, nicht missen. Also man muss das natürlich auch ein bisschen in den Kontext drücken, also zumindest die Live-Coding- Streams, die ich gesehen habe, das sind jetzt auch nicht massiv viele, aber die ich gesehen habe, da rocken die Leute echt total ab. machen aber letztendlich genau dieselben Fehler und sind, ich glaube, am Ende des Tages kommt genau derselbe Code dabei rum irgendwie, ne? Also es ist schon faszinierend, wie die Sachen copy-pasten und da dann mal ausprobieren und dann wieder laufen lassen. Und einen Stream hatte ich gesehen, da war der Typ irgendwie so die Hälfte der Zeit eigentlich in seiner To-Do-Liste drin, wo er dann da irgendwie sich wieder Kommentare geschrieben hat und das dann immer irgendwie alles auf den Stand gehalten hat und so. Das war faszinierend zuzugucken, aber am Ende des Tages hat er trotzdem 3 Tage gebraucht, um so einen Standard-JavaScript-Bug irgendwie zu lösen, ne? Insoweit ist das auch alles okay. Aber super interessant mit dem Setup und ich würde sagen, das machen wir mal beim nächsten Mal, kann dann mal der Matthias erzählen.
Oder Thomas.
Je nachdem. Oder der Thomas,
ganz damit genau. Sich keiner vorbereiten kann, werde ich das einfach entscheiden.
Ah, sehr gut.
Super, dann war es das auch hiermit dann, denke ich mal, mit dreimal Halbwissen hier für die neue Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Gerne auch auf dreimalhalbwissen.de gehen. Das ist einfach alles ausgeschrieben. dreimalhalbwissen.de.
Also nicht 3x, sondern 3x.
Nicht 3x, dreimal. D-R-E-I-M-A-L halbwissen.de. Alles zusammengeschrieben. Da findet ihr auch mehr Infos. Und das jetzt hier wird auch die letzte Folge sein, die wir auch noch auf Soundcloud veröffentlichen. Danach gibt's die dann nur noch und ausschließlich über unseren Feed. Wir sollten mittlerweile da in allen großen Sachen drin sein. Wir sind bei iTunes gelistet. Wir sind bei Overcast gelistet, wir sind bei Podcatcher gelistet und ich glaube, bei Spotify fehlt uns noch, aber das, glaube ich, benutzt keiner ernsthaft zum jetzigen Zeitpunkt als nein, nicht, finde ich eher sagen ernsthaft, aber als ausschließlichen Podcast Catcher. Deswegen würde ich sagen, sind wir da schon, falls wir irgendwo nicht gelistet sind, was ihr benutzt und da gibt es eine einfache Möglichkeit, da reinzukommen oder vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht, schreibt uns bitte einfach. Kontaktdaten findet ihr auf dreimalhalbwissen.de oder auch auf Twitter unter dem Benutzernamen
dreimal Halbwissen mit dem X, weil Twitter eine Maximallänge hat mit Zeichen.
Wie ihr seht, haben wir uns auch vorher richtig Gedanken gemacht. Wir haben sozusagen eine Corporate Identity, wo alles ganz genau geregelt wird.
Twitter ist einfach kaputt.
Twitter ist kaputt. So,
das ist auch keine
jetzt
neue
kann man jetzt Aussage. Sagen, wie kann man uns erreichen, Matthias, wie kann ich dich erreichen, wenn ich noch weiter mit dir sprechen möchte über bestimmte Sachen?
Einfach folk.io.
Fog.io. Thomas, wo erreiche ich dich?
Am besten über meine Firma, chrissyfield.de.
Chrissyfield.de, genau. Und ich bin Florian und mich erreicht ihr über die Webseite meiner Firma Nowhere, K-N-O-W-H-E-R-E.to. Super, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder und jetzt kommt das Outro. Dankeschön. Ciao. Ciao.